Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Ich habe viel über ein bisschen Selbsterkenntnis gespürt oder gelernt, wie scheiße stark ich doch bin. Also wie viel man schafft und so. Und das muss man ja auch erstmal emotional aushalten. Auch die eigene Stärke muss man emotional aushalten.
Die eigene Stärke zu entdecken und sie anzunehmen, das ist vielleicht nicht das, was uns so landläufig in den Sinn kommt, wenn wir darüber nachdenken, wie es wohl sein würde, wenn man als Eltern ein chronisch krankes Kind begleitet, so wie es Bella Berlin getan hat. Und wie sie es in ihrem Buch beschreibt und hier in dem Podcast, in dieser Folge. Aber erstmal, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das die Voraussetzung, dass sich in Familie etwas verändern kann, wenn ich den Blick auf mich richte und mir das anschaue, was bei mir so abläuft, was vielleicht auch aus meiner eigenen Kindheit kommt, was da Muster verursacht hat und wie ich die wieder auflösen kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen oder in Online-Kursen und Seminaren. Zum Beispiel startet jetzt im Februar der nächste Entspannungskurs und wer vielleicht erstmal reinschnuppern will, dem lege ich die Meisterklasse ans Herz zum Thema Entspannung. Jetzt auch im Februar, alle Infos findest du in den Shownotes oder auf meiner Seite christopher-end.de. Die Meisterklassen sind Live-Webinare, in denen ich 2 Stunden so ungefähr mit allen, die da sind, sehr intensiv arbeite. Du kannst die einzeln buchen. Es gibt aber auch ein ganzes Package, wo alle Meisterklassen diesen Jahres drin sind. Genau, alle Infos dazu findest du auf christopher-end.de. Und ich bringe dir natürlich hier im Podcast jede Woche neuen Input rund um das Thema Elternsein. Entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast, mit einer Expertin aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Heute habe ich wieder einen Gast im Podcast, Bella Berlin. Bella ist Autorin, Bloggerin, Dozentin und Mutter von 2 Kindern. Sie hat 2 Bücher geschrieben zum Thema chronisch kranke Kinder. Einmal ein Kinderbuch, ein Bilderbuch für Kinder ab 3, das heißt Ida und der Berg im Funkelwald. Und dann gibt es einen Ratgeber für Eltern und Angehörige, das ist Mein chronisch krankes Kind, wie er die Diagnose verdaut, schwere Zeiten meistert und als Familie stark bleibt. Bella hat es, wie gesagt, selbst erfahren, wie das ist, ein chronisches Kind zu haben, vor dieser Diagnose zu stehen und dann diese ganze Diagnostik und Therapie mitzuerleben, was das mit Familie macht. Darum geht es in diesem Podcast, auch wie das die Paarbeziehung verändert, was es braucht auf Paarebene, was es in einem selbst braucht und wie ja, man auch mit Geschwistern umgeht und was Freunde vielleicht besser nicht tun sollten und womit sie einem wirklich unterstützen können. Aber hör selbst, was Bella zu sagen hat. Hallo Bella, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Du hast 2 Bücher geschrieben zum Thema chronische Krankheit bei Kindern. Und spannenderweise einmal ein Buch für die Kinder ab 3 und einmal ein Ratgeber für die Eltern. Was bedeutet das für Eltern, wenn das Kind chronisch krank wird?
Ich bin ja der Meinung, dass alle Eltern, egal ob sie gesunde oder kranke oder chronisch kranke Kinder haben, das nachvollziehen können, weil diese Ängste oder Sorgen um das eigene Kind fangen ja schon an, wenn das Kind hochfiebert. Dass Eltern ja Ängste haben, auch ja, wie so ein Film abläuft, man sich wirklich große Sorgen macht, gerade wenn Unsicherheit da ist, warum hat das Kind Fieber? Ich erinnere mich, als meine 2. Tochter 2 Wochen alt war, hatte die auf einmal ganz hohes Fieber. Und das war so ein typischer Infekt, aber ich war, wieso hat ein 2 Wochen altes Kind so hoch Fieber? Und war bei der Kinderärztin und die meinte dann nur so, Frau Berlin, Sie haben ein Kita-Kind zu Hause. Das ist klar, dass Ihr Baby da Infekte kriegt und dass es dann in Fieber äußert. Aber es war mir einfach nicht bewusst. Und diese Ängste, die ich damals schon hatte, deswegen, also ich glaube, alle Eltern kennen diese Ängste und die potenzieren sich dann halt, wenn eine chronische oder eine ernsthafte Erkrankung für das eigene Kind im Raum steht.
Und wie ist das für das Kind?
Das kann ich ja nur mutmaßen. Ich kann auch nur, also mit den in der Fremdwahrnehmung meiner Tochter sprechen. Für die war das sicherlich verunsichernd und komisch, aber, und da muss ich sagen, hat das auch ganz viel mit der aktuellen oder mit unserer heutigen Zeit zu tun. Wir waren immer bei ihr, permanent.
Ja.
Also wir waren immer bei unserer Tochter, entweder ich oder ihr Vater. Und dadurch war das für sie irgendwie okay. Klar wurden mit ihr Dinge gemacht oder sie musste Untersuchungen machen, die fand sie doof. Und eine Spritze finden alle Kinder erstmal doof. Zumindest die ersten paar Male, irgendwann war die Profi. Aber die findet das doof, aber das Gute ist, und ich glaube, das hat ihr auch ganz viel Selbstsicherheit gegeben oder Sicherheit in der Situation war, dass sie nie alleine war. Und deswegen, also ich kann nur für mein Kind sprechen, war das okay, weil sie nie allein war und dadurch war die Situation auch irgendwie absehbar für sie. Also ist ja immer einer da, entweder zum Verstecken, zum Zureden, zum Spielen. Und das haben wir ja auch gemacht. Also mein Mann und ich haben uns immer abgewechselt und waren mit ihr entweder bei Untersuchungen oder im Krankenhaus. Und deswegen war diese Konstante für sie, war wichtig und auch wichtig.
Es hört sich fast an, als wäre es für die Eltern irgendwie ja, herausfordernd auf eine Weise. Ne?
Das war ein 24-Stunden-Job. Der hatte nie Pause. Und klar, es kommt natürlich auch immer, es hängt von den Diagnosen ab und Behandlungsmöglichkeiten und was Ärzte sagen, aber wir waren immer da, wir haben alle möglichen Untersuchungen mit ihr gemacht. Wir waren, wenn sie stationär, also in der Klinik war, auf den Stationen, waren wir auch immer da und also hier dieses Rooming In oder wie das heißt, also haben auch dort geschlafen. Aber ich sag mal, selbst wenn nichts war, du hast immer Sorgen oder wie organisiere ich was oder so. Und dadurch ist es für Eltern einfach ein Vollzeitjob, eine mega Herausforderung und natürlich auch eine emotionale Belastung. Also an unserem Beispiel kann ich sagen, wir haben ja auch noch ein Geschwisterkind. Und die ist ja mal gelinde gesagt gesund. Und trotzdem ist sie betroffen. Also auf eine ganz eigene Art und Weise.
Du schreibst ja auch im Buch, ne, dass die zweiten Patienten, die Geschwister, kommen wir gleich nochmal drauf. Ich wollte erstmal fragen, wie wuppt man das? Also jetzt mal auf der einen Seite den 24-Stunden-Job. Und auf der anderen Seite diese seelische, psychische Belastung einfach. Ne? Mein Kind ist krank, chronisch krank, heißt ja auch, es ist erstmal nicht absehbar, ob das wieder besser wird. Und manche Krankheiten sind ja auch, dass die fortschreitend sind. Ne? Das ist nicht nur, es kann etwas nicht oder hat etwas, sondern es kann ja auch sein, dass es einfach auch schlimmer wird. Wie geht man damit um, mit diesen mega Herausforderungen?
Ich glaube, die Situation wird ja dadurch geprägt, dass du keine andere Wahl hast. Also
okay.
Wir haben, zum einen haben wir uns natürlich oder suchen sich Eltern ja nie aus, ob ihre Kinder krank sind oder nicht.
Ja.
Das ist ja einfach mal, ja doch, Zufall, Pech, egal wie. Ne? Also es ist einfach Kacke. Und dann hat man als Eltern natürlich dann auch keine Wahl. Wir würden ja dann nicht aufstehen und sagen, nee, kein Bock, ich gehe. Also vielleicht machen das, also, ne? Aber ich habe da nie irgendwie eine Alternative gesehen und dadurch zieht man dann einfach durch. Also man macht's. Das ist so ein bisschen auch ein Automodus und ich habe damals für mich auch unbewusst, aber also jetzt rückblickend kann ich sagen, bewusst meine Emotionen in eine Art Kiste gepackt und dann halt diese Kiste verschlossen. Das war ein enormer Selbstschutz. Sowohl, ne, also Glück in Maßen, ja, aber bloß nicht zu viel freuen, weil man weiß ja nicht. Aber eben auch Ängste und Sorgen auch so ein bisschen runterkochen, weil wenn die zu dominant sind, dann würden die mich ja permanent bestimmen und dann würde das ja vielleicht auch mein Handeln oder so irgendwie einschränken. Und ich habe es für mich als Selbstschutz gemacht und auch Vereinfachung meines Alltags, meines Lebens. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Meinungen. Ich habe ja auch für meinen Ratgeber, also der sich an Eltern richtet, mit einer Psychologin viel gesprochen, die meinte natürlich auch, Emotionen rauslassen. Weil die gehen ja nicht weg, wenn ich sie immer wieder runterdrücke, sondern ne, die Richtig. Brauchen ja auch ein Ventil. Das habe ich auch bewusst gemacht. Also ich habe auch geweint, ich hatte auch Angst, ja. Ich habe auch geflucht, ich habe auch geschrien. Ich fand das halt alles kacke, weil ich auch nicht wusste, okay, was kommt jetzt für mein Kind dabei rum? Wie wird die ihr Leben lang damit umgehen? Aber das habe ich dann halt bewusst zugelassen und dann war der Deckel wieder zu dieser Kiste. Und dann läuft man eben in so einem Autopiloten und zieht es durch, egal was. Und dann, ja, hat man eine Aufgabe und die muss erfüllt werden.
Das ist ja eigentlich auch eine Erkenntnis schon, dass dieses Verdrängen auf eine Weise auch sehr heilsam ist. Also es ist ein Schutzmechanismus der Seele. Das wissen wir ja aus dem frühkindlichen Bereich, ne, wenn Kinder dann Dinge verdrängen. Das ist eigentlich ein Schutz. Das zu früh sich angucken, ist gar nicht so gut. Das haben wir beim 9-11 gesehen, in den USA bei den Feuerwehrleuten. Es gab fortschrittliche Feuerwehrwachen, die damals direkte psychologische Hilfe hatten, also wo die direkt das aufgearbeitet haben und hat nachher gesehen, die Leute, die direkt das aufgearbeitet haben, direkt am gleichen Tag oder ne, relativ zeitnah, dass die eigentlich schlechter dadurch gekommen sind. Als die, wo es sich hat gesetzt und man dann hingegangen ist, wenn jemand irgendwo nicht mehr zurechtkam damit. Finde ich eigentlich immer ein wichtiger Hinweis, ne, weil dieses Verdrängen so ein bisschen negativ besetzt ist manchmal, ne? Es hört sich bei dir so an, als hättest du ja ein Ventil gehabt und hast teilweise rausgelassen und dann aber auch wieder bewusst dann gesagt.
Ja, also so Ventile können ja auch von Person zu Person unterschiedlich sein. Ich weiß, ich hatte viel mit ausgewählten Freunden gesprochen, beziehungsweise geschrieben. Ne? Also es war irgendwie, sprechen war halt auch nicht immer möglich. Mit meinem Partner, mit meiner Familie viel darüber geredet, aber das jetzt auch nicht wahllos kommuniziert, sondern eher gezielt für mich. Und dann ging es eben auch ganz oft darum, wie es mir geht. Ja. Also bei guten Freunden. Natürlich liegt der Fokus klar erstmal beim Kind. Aber irgendwann ist es vielleicht gut, also gerade für Angehörige, wenn sich der Fokus auch auf die Eltern richtet. Oder eben auch auf Geschwister oder so, weil da sind ja mehr Leute, die davon betroffen sind.
Wie sollten gute Freunde oder Verwandte damit umgehen, wenn, was wäre dein Tipp für?
Sie sollten da sein, aber was mich in dem Moment gestört hat, und ich habe es später dann auch witzigerweise auch für die Recherchen fürs Buch dann nochmal rekapituliert und auch nochmal auch recherchiert, was mich am meisten aus der Bahn geworfen hat, waren so Sätze wie, wenn was ist, meld dich.
Okay.
Oder wenn du was brauchst, meld dich. Das war so nichtssagend, weil dann lag die Verantwortung wieder bei mir. Aber ich habe ja gerade eine andere Aufgabe. Ich kümmere mich gerade um mein Kind, um meine Familie und im besten Fall um mich selbst. Wenn ich jetzt noch überlege, wie kann diese Person mir helfen, dann übersteigt das ja meine Kapazität. Also zumindest war es bei mir so. Und dann habe ich eher sowas dann ignoriert.
Ja.
Und dann kommt aber im Zweifel danach, ja, du hast ja nie was gesagt.
Oh,
ich wäre ja da gewesen, wenn. Also das wäre dann, ne, das kann das Ergebnis dessen sein. Aber man hat ja das Angebot nicht angenommen. Dann war es ja nicht nötig. Und am meisten haben mir die Dinge geholfen, Menschen, die nicht vor Ort waren, also die nicht halt bei uns in der Nähe gewohnt haben, die haben mir Pakete geschickt. Okay. Und zwar Dinge für mein Kind im Krankenhaus zur Beschäftigung, für das Geschwisterkind zu Hause, aber auch für mich. Das waren vielleicht, was ging um die Geste, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ohne dass ich das machen musste. Dann waren es die Menschen, die einfach gesagt haben, so, ich gehe jetzt mal mit deinem Kind, was gesund ist und zu Hause ist, auf dem Spielplatz, du bleib mal zu Hause. Oder ausgebracht haben. Ich meine, jeder, der mal im Krankenhaus war, weiß, dass das kulinarisch echt unterirdisch ist, um es mal nett zu umschreiben. Und wenn ich dann was Selbstgekochtes bekommen habe oder frisches Obst oder so, dann war das echt viel wert. Also selbstdenkend, hands-on, so ein bisschen Eigeninitiative. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil die Leute sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber man kann vorher fragen. Und zwar nicht fragen, kann ich dir helfen, sondern ich fahre morgen einkaufen, was soll ich dir mitbringen? Oder ich habe hier Lasagne gekocht, ich kann die dir in einer halben Stunde vorbeibringen. Die kannst du dir warm machen. Dann kann die Person immer noch sagen, na, ja oder nein. Aber sie muss nicht entscheiden, was sie möchte, sondern sie kann nur sagen, nee, ich möchte nicht, dass du einkaufen gehst oder nee, ich möchte keine Lasagne oder ja, es hilft mir. Also so ein bisschen die Denkkapazität runterhalten. Also wenn es um aktive Hilfe geht, aber wenn es so ein bisschen auch gerade auf die Entfernung ist, ist es auch schwierig. Da hatte ich drei Freundinnen, die haben mir einfach zugehört. Und da konnte ich fluchen und so oft Scheiße sagen, wie ich wollte, weil andere Worte findet man oft nicht. Also auch, ne, wenn es nicht lebensbedrohlich ist, es fühlt sich ja halt einfach mal richtig kacke an. Und das, wenn man das sagen kann und wenn am Ende einfach nur jemand ist, der sagt, ja, glaube ich dir, ist totaler Mist und lass uns jetzt einfach mal richtig wütend sein, dann hilft das.
Was war das, was dich am meisten aufgebaut hat von diesen Dingen?
Ja, die Menschen, die aktiv geholfen haben und die, die ich auch nachts um zwei da anrufen kann.
Höre ich eine große Dankbarkeit raus.
Ja, bin ich auch. Also eben, ich glaube, das nimmt nochmal eine andere Dimension an, je mehr Kinder man hat. Wenn man nur ein Kind hat, was betroffen ist, dann muss man halt nur das managen. Und am Ende ist es auch viel managen. Wenn man aber noch weitere Kinder hat, dann muss man halt ja gucken, dass da irgendwie zwei Leben parallel laufen.
Wie klappt das? Du hast ja schon, haben wir vorhin schon angeschnitten mit den Geschwistern. Das ist ja auch bei Kindern mit Behinderung oft so, ne? Dass halt dann das eine Kind so im Fokus ist einfach, dass das andere dann oft sich dann auch später wie vergessen fühlt, weil es funktionieren musste auch.
Ja, auch die, das darf man nicht vergessen, die fallen auch in eine Art Funktionsmodus. Und oft ist dieser Funktionsmodus auch dadurch getrieben, dass sie nicht den Eltern nicht zur Last fallen wollen. Und sei es über ihr Verhalten, aber auch über ihre Emotionen oder ihre Gedanken, die sie aussprechen. Ne? Also auch wenn sie sagen, ich habe Angst, dann löst das ja bei den Eltern auch nochmal Ängste oder Sorgen aus. Und das ist ein ganz spezielles Thema, weil natürlich können auch Geschwister komplett anders reagieren und sich nicht zurückziehen und nicht auffallen wollen, sondern eben durch ihr Verhalten bewusst Aufmerksamkeit generieren wollen. Und auch das ist verständlich. Und ich glaube, das kann nur funktionieren, beziehungsweise in unserem Fall war es so, durch ein Netz. Also ich habe da auch mal einen Text darüber umgeschrieben, dass man halt ein Netz spinnen muss, weil während das kranke Kind in einer Art und Weise irgendwie aufgefangen wird vom Gesundheitssystem, also da sind dann Ärzte, da sind dann Therapien, da sind Möglichkeiten. Und da wird sich gekümmert und im besten Fall gibt es sogar Ärzte. Also bei uns an der Klinik gab es dann so Terminkoordinatoren, die gesagt haben, ja, dann müssen sie dann und dann da sein und hier und müssen das und das beachten. Also wir wussten immer, was Sache ist. Aber das Netz für das gesunde Kind müssen wir spinnen. Und das schafft man aber nicht alleine, weil man kann nicht alle Fäden in der Luft halten.
Ja.
Und da bin ich ganz dankbar. Wir hatten dann halt meine Eltern zum Beispiel, die dann immer, die auch Urlaub genommen haben und bei uns quasi dann mal auch eine Woche gewohnt haben und solche Sachen gemacht haben. Oder wir haben dann auch Freunde von unserer Tochter eingeweiht. Einfach, dass die auch einen Rückzugsort bilden können. Nicht, weil ne, wir waren uns nicht so nah, dass wir sie hätten darüber aufklären müssen, was unser Kind hat, sondern es ging eben für unsere gesunde Tochter darum, dass sie einen Rückzugsort hat, wo sie sein kann, wie sie ist. Und dann hat die da auch mal ein Wochenende geschlafen, zum Beispiel. Und ihr halt irgendwo Normalität organisieren, aber eben auch irgendwo Exklusivzeiten. Das war der Schlüssel auch.
Wie hast du dieses Netz aufgebaut? Oder wie kann ich das aufbauen, wenn es ja oft dann gar nicht da, wenn man es braucht in dem Moment?
Ja, das muss man sich dann bilden, aber das ist auch, ja, wir hatten Glück, meine Eltern zum Beispiel oder auch meine Schwiegereltern, die waren dann da. Die haben dann die Fahrt auf sich genommen. Also es war für jeden jeweils 1,5 Stunden Fahrt. Und haben das irgendwie organisiert. Und wir haben aber auch das Verhältnis zueinander, dass das irgendwie gar nicht hinterfragt wurde. Das ist natürlich nicht für alle Familien so. Aber gerade in dem Moment ergibt natürlich dieser Satz, es braucht ein Dorf, um, ne, ein Kind großzuziehen, noch viel, viel mehr Sinn, weil man ja auch, also in den schlimmsten Phasen oder in den Hochphasen, sage ich mal, schlimmste Phasen nicht, aber war halt einer von uns immer im Krankenhaus bei unserem Kind.
Krass.
Dann musste der andere halt das irgendwie alleine schaffen.
Was hast du in dieser Zeit über dich gelernt, was dir vorher nicht so klar war? Oder was hast du vielleicht auch neu gelernt? Fähigkeiten.
Ich habe viel über so ein bisschen Selbsterkenntnis gespürt oder gelernt, wie scheiße stark ich doch bin.
Wow.
Also wie viel man schafft und so. Und das muss man ja auch erstmal emotional aushalten. Auch die eigene Stärke muss man emotional aushalten, finde ich. Aber dass Stärke und Schwäche zum Beispiel, ja, also ich kann nicht wissen, wie stark ich sein kann, wenn ich nicht weiß, wie schwach ich auch sein darf oder kann. Ne? Also das geht halt so einher. Und ich habe halt auch gelernt, auf wen ich mich verlassen kann und auf wen nicht. Also so eine Situation ist für Familien oder für, auch für Menschen oder Eltern persönlich auch nochmal ein gute Möglichkeit auszusortieren, Menschen auszusortieren, Freunde, weil eben auf einmal die Leute, wo man dachte, die sind einfach da, weil ist ja normal, die waren ja immer da, bei den tollen Momenten, Geburt, Hochzeit und Co. Ja, bei tollen Momenten da sein ist einfach. Ich sag mal, Konfetti werfen ist leichter als Taschentücher reichen.
Was war die größte Enttäuschung da?
Ja, zwei Freundinnen, die geschwiegen haben. Die eine hat wenigstens noch gesagt, und das verstehe ich auch, das rechne ich ihr auch hoch an, dass sie erstmal gerade nicht weiß, wie sie damit umgehen.
Nein.
Das finde ich auch gut. Beziehungsweise, nee, sie hat nicht gesagt, wie sie damit umgehen soll, sondern wie sie mir helfen soll. Sie weiß es gerade nicht. Das finde ich gut, da wusste ich, woran ich bin.
Ja.
Nur wir kamen über diesen Punkt nie hinweg.
Mhm.
Und ja. Ja, und dann halt Schweigen, also so Stille. So komplett unkommentiert. Und das ist schwierig.
Ja.
Weil man dann und im Nachgang dann so, ja, ich, ja, man kommt dann nicht mehr auf diese gemeinsame Nähe, die man vorher hatte.
Ja. Wie ist das mit eurer Beziehung? Also der Paarbeziehung, das ist ja auch also auf eine Weise das, was auch trägt, ne? Erst recht trägt in so einer Situation und gleichzeitig belastet das ja auch, ne? Wie du sagst, wenn man 24-Stunden-Schichten macht, dann sieht man sich eigentlich kaum noch. Und
also das stimmt, wir haben uns in Krankenhaussituationen nur zu Übergaben gesehen. Ne? Also der eine geht, der andere kommt. Oder eben zu Besuchsnachmittagen, aber dann natürlich auch mit den Kindern zusammen. Das war okay, das ist auch so ein bisschen so, auch dieser Funktionsmodus, du weißt, das ist jetzt halt gerade so. Du kannst es ja auch nicht ändern. Wir wussten aber bei uns auch, dass es ja endlich ist, weil wenn dann ein Weg gefunden wurde, dann ist es okay. Ich glaube, ne, wenn du Menschen oder deine Kinder dein Leben lang sehr intensiv und auch medizinisch betreuen lassen musst, dann ist es nochmal was anderes. Aber bei uns oder nee, das, glaube ich, ist für alle Paare so. Du lernst dich ja kennen auf eine Art und Weise, die du auch nicht, womit du ja nicht rechnest. Weil man wird ja nicht Eltern mit dem Wissen, aber was ist, wenn was ist? Also es schwebt ja immer so ein bisschen über einem, aber man spricht ja nicht darüber, bis etwas ist. Und man lernt sich dann auch auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Weil zumindest bei uns war es so, wir hatten schon Verluste in der Familie und auch schwierige Situationen oder Sorgen. Aber die waren natürlich nie so nah dran wie ein krankes Kind. Und dann merkt man auch erstmal, dass jeder anders mit Angst oder auch Traurigkeit umgeht oder mit Sorgen. Und muss das aber auch akzeptieren. Und das, finde ich, war für mich eine große Herausforderung, weil ich habe dann am Anfang, ne, viel über meine Ängste mit meinem Mann reden wollen und der war aber recht ruhig. Der ist ein sehr sachlicher Typ, also weniger emotional nach außen. Und das dann übereinbringen, ohne dass ich Ansprüche an ihn stelle, er soll mal ein bisschen emotionaler sein oder er an mich, und komm mal ein bisschen runter. Das muss man erst lernen, zulassen können. Das ist nicht so einfach. Weil man ja jetzt auch nicht gerade in der Situation ist, wo man viel Zeit hat, darüber nachzudenken und sich
Die Kapazität hat zu
vielleicht auch
lernen.
mal darüber auszudrücken.
Würdest du das Eltern empfehlen, dass sie über solche Situationen vorsprechen? Was ist, wenn? Über Worst Cases?
Nee. Also, das hätte bei mir, glaube ich, dafür gesorgt, dass ich permanent noch mehr Angst habe, als man als Eltern eh schon hat um sein Kind oder um Kinder. Und das bringt ja auch Gedanken hoch. Also, man wüsste ja auch gar nicht, welchen Case sollte man denn besprechen. Eine chronische Erkrankung, die einen das Leben lang begleitet, oder ich sage jetzt mal, irgendeine organische Erkrankung oder eine Krebserkrankung, die bedeutet, ja, unser Kind wird sterben. Was sollte man vorher her besprechen? Das ist ja so ein bisschen auch, deswegen schieben ja Paare so Sachen wie Patientenverfügung vor sich, weil man möchte ja darüber nicht nachdenken. Und ich kann das nachvollziehen. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass man sich irgendwie die Zeit nimmt, dann währenddessen mal darüber zu sprechen. Ich weiß, wir hatten eine Situation, da waren dann meine Schwiegereltern mit im Krankenhaus und die haben dann mit den Kindern Karten gespielt und alles. Und mein Mann und ich sind einfach mal rausgegangen und sind ums Karree gelaufen. Das war quasi die meiste Zweisamkeit und gemeinsame Zeit, die wir bekommen haben, eine halbe Stunde da langlaufen. Und das war aber auch dann dafür da, die wichtigsten Dinge zu besprechen. Aber das muss man irgendwie tun. Und man sollte halt irgendwie auch versuchen, den anderen in seiner Art anzuerkennen, weil nicht jeder tickt gleich. Und perspektivisch dann natürlich auch angehen und miteinander reden oder sich auch Hilfe suchen. Das wäre auch vollkommen in Ordnung, ne? Nur wenn man eine Paartherapie machen möchte oder macht, heißt es ja nicht, dass, weil man Probleme hat, sondern vielleicht, weil man unterschiedliche Herangehensweisen an die Sache hat und da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen möchte.
Ja, ich sage immer, man geht ja auch nicht unbedingt erst dann ins Fitnessstudio, wenn man todkrank ist, ne? Sondern
Ja.
auch gut, um die Gesundheit zu erhalten, dass man sich ein bisschen bewegt. Mit dem Klinikaufenthalt hört sich ja sehr und ist auch verständlich herausfordernd auch an, einfach. Was sollten Eltern da tun, um gut durch den Klinikaufenthalt zu kommen? Was sind deine Erfahrungen?
Puh. Uns haben Routinen geholfen. Also wir hatten jeden Tag die gleichen Abläufe. Das hat aber auch, also mir so ein bisschen Planungssicherheit gegeben und dem Kind natürlich auch, als wusste, was kommt. Ja, vielleicht am Ende war das Wichtigste bei diesen Klinikaufenthalten, das irgendwie fürs Kind angenehm zu machen. Weil wenn das bei Laune ist, dann hat man auch selber eine bessere Zeit, als wenn man da die ganze Zeit irgendwie nur Krisen managen muss. Also viel Spielzeug, viel Abwechslung, viel irgendwas, was ich am Anfang nicht wahrhaben wollte, aber dann doch öfter darauf zurückgegriffen habe, dass viele Kliniken auch so Hilfen anbieten. Zum Beispiel war bei uns eine Dame, die war dann irgendwie im Ruhestand, glaube ich, und die kam dann und hat mit meinem Kind gespielt. Einfach weil ich mal duschen wollte. Ich konnte ja, wenn man alleine ist mit dem Kind. Und unsere Klinik war noch so genial, die hatten halt nicht die Duschen im Zimmer oder die Bäder im Zimmer, sondern vor der Tür. Dann geht man ja nicht einfach mal duschen und lässt sein Kind alleine im Zimmer. So Sachen, also auf irgendwelche Hilfsangebote zurückgreifen. Und das gibt es, also einen sozialen Dienst gibt es an vielen, vor allem großen Kliniken. Und das ist auch so ein bisschen diagnoseunabhängig. Also auch bei chronischen Erkrankungen, die längerwährend sind oder wo der Anfang recht aufwendig lang ist, dann kann man darauf zurückgreifen.
Diese Dienste, diese Angebote, es betrifft ja vieles. Wie erfahre ich, was ich eigentlich alles, wo ich überhaupt alles ein Anrecht drauf habe, ne, und wo es Unterstützungsmöglichkeiten gibt? Das ist ja dann auch außerklinisch von Krankenkasse, was von irgendwelchen sozialen Einrichtungen, von der Stadt. Oft ist das ja so verteilt. Manche Dinge werden auch gar nicht kommuniziert, obwohl man Anspruch drauf hat, könnte man auch böse sagen, damit es nicht in Anspruch genommen wird.
Du, das kann ich verstehen. Die sind doch so überlastet, die, zum Beispiel die sozialen Dienste, Sozialarbeiter. Wir hatten für die eine Zeit, da gab es eine Komplikation bei meiner Tochter und dadurch waren wir ein bisschen länger da, haben wir irgendwie versucht, eine Haushaltshilfe zu bekommen, weil zu Hause einfach, ne, das war zu viel. Ehe wir diese Haushaltshilfe bekommen, waren wir schon wieder zu Hause. Und dann rückwirkend natürlich, sagt dann die Krankenkasse, also hätten wir sie dann in Anspruch genommen und hätten dann, naja, aber sie waren noch wieder zu Hause. Also solche Sachen sind es. Und was uns geholfen hat, es gibt ja für alle möglichen Erkrankungen Vereine, Organisationen, häufig Betroffenen getrieben natürlich. Ja. Also Eltern betroffener Kinder tun sich zusammen, gründen einen Verein oder Ärzte und Pflegefachkräfte und so tun sich zusammen. Und die geben halt oft schon so ein bisschen eine Übersicht oder was muss man machen, so Checklisten. Mhm. Bei uns gab es dann wirklich einen Verein, die haben dann so Leitfäden und die treffen sich einmal im Monat per Zoom, da kann man seine Fragen stellen und so.
Ja, super.
Das muss man aber auch für sich erstmal recherchieren. Da kommt keiner und sagt, übrigens, Ihr Kind hat das und das, Sie gehen mal hierhin, da wird Ihnen geholfen und Sie müssen die und die Anträge stellen. Das macht niemand.
Also es ist viel Eigenengagement drin und es ist gut, sich aber an betroffenen Verbände zum Beispiel zu wenden oder Vereine.
Genau. Ja, genau.
Super.
Und wie gesagt, der soziale Dienst bei uns an der Klinik, sagte die aber auch selber, es sind halt zu viele betroffene Familien, also die war wirklich nur für Familien zuständig und zu wenig Manpower. Also sie kann es gar nicht leisten.
Also ein politisches, gesellschaftliches Problem eigentlich.
Ja,
was auch dort zu wenig ist.
Ne? Ja, ne, am Ende ist es halt, sind die Teil des Gesundheitssystems und unser Gesundheitssystem ist halt einfach nicht nur in der direkten Pflege und Intensivmedizin am Limit, sondern eben auch da. Oder ich habe dann im Nachgang, als ich gemerkt habe, okay, also wir können ein bisschen aufatmen, wir wissen jetzt, woran wir sind, wir kennen unseren Fahrplan, wir wissen, wie es langläuft für unsere Tochter und auch für uns, habe ich ja versucht, für mich einen Therapieplatz zu bekommen. Einfach, weil ich gemerkt habe, ich brauche jetzt mal jemanden, der mir zuhört, der mich aber gar nicht kennt, sondern wo wir wirklich mal so ein bisschen therapeutisch drauf gucken können, wie gehe ich jetzt mit meinen Gefühlen um und so weiter. Also, als wir noch in Berlin gewohnt haben, habe ich keinen Therapieplatz bekommen. Beziehungsweise den habe ich dann bekommen und durfte 1,5 Stunden durch die Stadt fahren.
Ja.
Und, leider ist das
Gesundheitssystem hierzulande nicht so systemrelevant wie Banken in der Finanzkrise. Ne? Das wird das nicht gerettet.
Naja, es kostet halt, ne? Es bringt ja wenig ein. Ja, man ist halt sehr, sehr stark in der Bringschuld, ne? Oder auch wenn man irgendwelche Anträge ausfüllen muss oder irgendwelche Vergünstigungen, sage ich jetzt mal, haben möchte oder irgendwelche Zuwendungen. Man muss liefern. Ja. Und wenn man gewisse Dinge nicht geliefert hat, dann wird man entweder ermahnt oder es wird vielleicht mal, im besten Fall wird nachgefragt, wo denn Unterlage XY ist. Mhm. Aber es passiert nicht
proaktiv, dass jemand auf dich zugeht und sagt, du bist in einer scheiß Situation, komm, wir unterstützen dich jetzt, ne, wir sind für dich da.
Genau.
Okay. Also man muss Eigenengagement aufbringen.
Ja, man braucht dafür Kraft, weil ich kann verstehen, dass viele Eltern die nicht haben.
Mhm.
Also auch der Pflegegrad, wenn man ein Kind mit Diabetes hat und dann zum Beispiel Einzelfallbetreuung für Kita oder für die Schule braucht, einfach weil diese Kinder können halt noch nicht ihren Insulinwert berechnen, ihren Blutzucker und entsprechend, die brauchen Unterstützung und das ist ein Kampf. Und das potenziert sich einfach nur.
Wo hast du die Kraft hergenommen für diese Kämpfe?
Ich habe nicht alle gekämpft.
Okay.
Also ich hätte viel mehr rausholen können in der Unterstützung, in Zuwendung. Aber wir haben ab einem gewissen Punkt gesagt, okay, und das ist eine privilegierte Situation, dessen bin ich mir durchaus bewusst und auch sehr dankbar für, haben wir gesagt, nee, okay, wir lassen es jetzt. Also auch zum Thema Haushaltshilfe, ne? Dann war halt meine Mama die, die mal die Wäsche gewaschen hat und so. Also das können aber nicht alle Familien. Und da ist eine riesengroße Schwachstelle. Aber ich glaube, jetzt schweifen wir in ein Thema ab, was wir beide sowieso nicht lösen können und hier auch zeitlich den Rahmen
nicht. Haben wir vorhin schon, ne, im Vorgespräch gesagt, ne, dass ich aufpassen muss, dass ich in diese politische Diskussion nicht reinschlittere, weil es mir einfach so viel Kraft, gerade auch Corona bedingt. Ja. Und das sind aber viele Eltern, die von chronischen kranken Kindern ja in einer ähnlichen Situation, ne? Du hast das Kind, das braucht eine medizinische Begleitung, therapeutische oder diagnostische. Du musst diese ganzen Termine stemmen, du musst das emotional stemmen und dann hast du im Außen Dinge, die quasi nicht geliefert werden, sondern die ja eher noch vielleicht mit Misstrauen deine Anträge begegnet wird. Und dann habe ich dich recht verstanden, es ist eigentlich gesünder, sich gut zu überlegen, welchen Kampf kämpfe ich und welchen Kampf kämpfe ich halt nicht auch.
Also wir könnten zum Beispiel gewisse Einordnungen für unser Kind beantragen. Mhm. Ich habe mir nur den Antrag angeguckt und habe gesehen, okay, was wir alles einreichen müssen und was wir alles dazugeben müssen. Und habe auf meine Kapazität geguckt und habe gesagt, okay, nein. Und das würde in dem Moment unserem Kind auch nicht helfen. Mhm. Also weil es weder schulisch noch kindergartenmäßig noch betreuungsmäßig in irgendeiner Phase dieser Zeit was gebracht hätte. Mhm. Und es gibt aber ganz, ganz viele Eltern, auch im Austausch mit anderen Eltern, ich tausche mich ja sehr, sehr viel mit betroffenen Eltern aus, eben viele, die das nicht können, die brauchen finanziell den Ausgleich für einen Grad der Schwerbehinderung, die brauchen die Betreuung, weil es ja auch nicht jedes Kind kommt ja so einfach durch alle möglichen Diagnosen durch. Sei es Fahrdienste, sei es bestimmte Therapien oder so. Und da diese Unterstützung, die fehlt definitiv. Weil es aber auch einen riesen Dschungel an Möglichkeiten gibt. Also weiß ich, wo man überall Dinge beantragen kann.
Was müsste sich ändern, damit wirklich Eltern von betroffenen Kindern richtig geholfen wird?
Darüber habe ich ja viel nachgedacht. Ich hatte ja viel Zeit. Und man kann eigentlich keine zentrale Anlaufstelle schaffen, wo man halt sagt, hey, ich habe oder mein Kind hat das und das, was mache ich jetzt? Das würde, ne, weil aber auch die Bandbreite an Diagnosen so vielfältig ist. Aber ich sehe da auch eine ganz starke Bringschuld bei den Krankenkassen. Wenn ich bei meiner Kasse anrufen würde und sagen würde, hey, wir haben jetzt das und das, was kann ich tun, um mein Kind zu unterstützen? Oder wo kriege ich Hilfe? Da muss man ja, und da sind wir ja wieder bei, ne, am Ende sind ja Krankenkassen auch, das ist eine nette, also es wird als Sozialleistung, aber am Ende ist es ja trotzdem, die müssen ja wirtschaften. Und wenn man da anrufen würde und sagen würde, keine Ahnung, mein Kind hat MS, mein Kind hat Krebs, mein Kind hat irgendwas, dann sehen die ja nicht, oh Gott, die arme Familie, wir gucken mal, wie wir sie schützen können, sondern das würde ja eher danach gehen, oh, was kostet uns das?
Ja.
Und das ist ein ganz schwieriges System, weil es aber auch auf so viele Schultern verteilt ist. Weil ne, man könnte ja dann bei der Rentenkasse, kann man ja Kuren beantragen oder ne, Familienkuren, was weiß ich. Das ist ja schon wieder eine ganz andere Ansprechpartner. Und wenn man, die haben ja alle nichts miteinander zu tun. Und das ist einfach eine unendliche Leistung, die Eltern anbringen müssen. Was ich getan habe, gerade zu Beginn, war, ich hatte eine Freundin oder habe eine Freundin, die hat gesagt, sag mir, was ich recherchieren soll, ich tue das.
Okay.
Das hat mir wahnsinnig geholfen. Da ging es weniger, also zu Beginn ging es weniger darum, wo kriegen wir Hilfe, Sondern auch zum Beispiel, ja, wer sind die besten Ärzte dafür oder was zeichnet dieses Krankheitsbild aus oder so. Weil wenn man selber anfängt zu googeln, dann verliert man sich. Deswegen habe ich auch unter anderem dieses Buch geschrieben als Buch. Weil wenn man anfängt zu googeln, dann holt man sich hunderte Geschichten und hunderte Emotionen rein, die einen im Zweifel nicht mal selber treffen werden. Aber jeder kennt ja jemanden, ne, der irgendwie mal irgendwas hatte. Und das ist nicht förderlich. Und selbst wenn man nur recherchiert, wie man in der Situation mit sich umgeht oder mit seinen Ängsten umgeht, kommen ja immer noch O-Töne dazu.
Ja.
Und das schürt ja noch mehr Ängste. Und deswegen ist auch dieses Buch als eben ne, Buch zum Nachschlagen entstanden, losgelöst von Diagnosen, dadurch auch losgelöst so ein bisschen von Schicksal. Da drin kommen ganz, ganz viele Eltern zu Wort. Also es sind auch viele Eltern zitiert, mit denen ich da gesprochen habe in dem Zusammenhang, was ihnen geholfen hat, was sie doof fanden, was sie gut fanden. Und da hatte ich die Freundin, die dann eben gesagt hat, so, gib mir eine Aufgabe, ich google für mich. Die hat sich wissenschaftliche Artikel für mich durchgelesen. Die hat gesagt, hat er geguckt, perspektivisch kommt das und das auf euch zu, das könnt ihr machen. Und hätte ich zu ihr gesagt, du, wo kriege ich Hilfe, hätte die das auch getan. Das war für sie eine Heidenarbeit, aber sie hatte auch das Gefühl, sie tut was für uns.
Oh, wow.
Das ist auch nochmal was, ne, aber da braucht man schon gute Freunde, das macht nicht mal eben der Nachbar. Eine Lasagne kochen, kann man mal machen, aber gemeinsam zu gucken, wo kriege ich Hilfe und welche Anträge brauche ich, da braucht man schon, also es ist ein sehr starkes Band zwischen zwei Menschen.
Okay. Aber es hört sich auch an wie ein Geschenk, das ich machen kann, wenn in meinem Umfeld jemand so ein Schicksal hat, dass ich einfach sagen kann, okay, das könnte ich auch anbieten, wenn ich die Zeit und Kapazität habe, ne, und die Energie habe.
Ja. Ja. Ja, das fand ich halt auch ganz bereichernd an der Recherche zum Buch, eben dieser Austausch mit den anderen Eltern. Und dass die halt auch immer sagen, weil manchmal merkt, weiß man gar nicht, was würde mir denn helfen. Also man ist ja in seinem eigenen Tunnel immer drin. Und so ein bisschen der Blick von außen. Und die haben dann halt auch gesagt, die haben am meisten hat mir zum Beispiel, also eine Mama meinte, mir hat der Alltag geholfen. Jetzt ganz normal, ich wollte mit meiner Familie zusammenkommen, ohne ständig drüber zu reden. Und ne, wir essen zusammen, wir kochen zusammen und irgendwo ist mal ganz kurz alles, als wäre nichts.
Ja.
Und diese, ne, das ist dann so ein Potpourri an unterschiedlichen Möglichkeiten und das ist ganz, ganz toll, dass die halt auch da so offen mit umgehen und das so teilen.
Also der Blick von außen von jemandem, der aber in einer ähnlichen Situation war oder ist. Das war ja, das.
Was zumindest emotional nachvollziehen kann, wodurch man, wo man durchgeht. Weil auch, also da kommen Eltern drin zu Wort, die eine Mama, da hat der Sohn Diabetes. Und Diabetes ist eine Volkskrankheit. Also so viele Menschen haben Diabetes und kommen damit klar und werden auch steinalt und das ist auch so gut so. Aber trotzdem, wenn man erstmal beim Kinderarzt ist, weil es dem Kind nicht gut geht und dann irgendwie ja Blutzucker im Keller mit dem Notarzt ins Krankenhaus fährt, dann hat diese Mutter genau, oder nicht genau, aber ähnliche Ängste wie die Mutter, die halt auch ein Beispiel aus dem Buch hört, dass ihr Sohn oder ihre Tochter, ich weiß es gerade nicht, Neuroblastom hat. Also eine Krebserkrankung. Und auch dem Kind geht es wieder gut, ne? Aber trotzdem sind es halt Ängste. Und da diese unterschiedlichen Perspektiven so ein bisschen aufeinander zu bringen, weil einfach die Menschen unterschiedlich sind. Der eine hilft Alltag und Normalität und die andere braucht den direkten Austausch und möchte am liebsten mit den Ärzten fachsimpeln.
Also jeder darf auch seine eigene Lösung finden. Genau. Hör ich daraus. Danke dir, Bella. Also danke dir für das Teilen von deiner eigenen Erfahrung, für das Gespräch, aber vor allem für deine Arbeit. Dass du das auch so offen noch geteilt hast, die Dinge, die du erlebt hast und daraus tatsächlich dann einen Ratgeber geschrieben hast. So nach dem Motto, okay, ich habe was erfahren, ich habe noch die Erfahrung gemacht, dass was fehlte, die Orientierung. Und das gebe ich jetzt aber weiter anderen. So.
Ja.
Dafür ein großes Dankeschön. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, wie du sagst. Gerade wenn es jemand schreibt, der betroffen ist, der hat da eine ganz andere authentischen Umgang, als wenn es jemand von außen schreibt. Ne?
Ja, ich hoffe. Also die Rückmeldungen, die ich bekomme von Eltern, sind super. Sowohl für den Ratgeber als auch fürs Kinderbuch. Das das halt ganz vielen hilft. Und klar sind es spezielle Themen, ne? Also es sind jetzt keine Bestseller, die ich da geschrieben habe, weil die Themen aber auch sehr schwer sind.
Ja.
Aber wenn die schon zwei oder auch nur einer von mir geholfen haben, dann war diese Arbeit genau richtig.
Also mein chronisch krankes Kind, wie ihr die Diagnose verdaut, schwere Zeit meistert und als Familie stark bleibt, das ist ein Ratgeber für Eltern und Angehörige, ist aber, habe ich jetzt auch rausgehört und verstanden, auch eine super, super Anlaufstelle, wenn ich Menschen kenne in meinem Umfeld, die eine Diagnose erhalten habe, ne, weil ich dann einfach nochmal als auch als Freund, Verwandter oder jemand im Umfeld nochmal einen ganz anderen vielleicht einen Hinweis bekomme, auch für Pädagoginnen und Erzieher, glaube ich, ist das ein hilfreicher Ratgeber, einfach zu wissen, okay, was passiert in so einer Familie und was kann ich von außen vielleicht auch, kann ich unterstützend wirken.
Ja.
Und für Kinder natürlich auch dann das Buch Ida und der Berg im Funkelwald. Das ist ein Bilderbuch, lege ich euch auch ans Herz. Darf auch in jeder Kita liegen und in jeder Tagespflege. Glaube ich, hilfreich generell, wenn solche Themen einfach auch in einem Fundus sind, auch wenn mein Kind nicht krank ist. Genau wie das auch hilfreich ist, wenn ich ein Buch habe über Abschied, Schmerz und Tod. Auch wenn jetzt gerade keiner gestorben ist, ist das einfach hilfreich, sich mit sowas zu befassen. Die ganz vielfältige menschliche Erfahrung auch ins Kinderzimmer oder in die Kita einzuladen. Bella, vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich noch die letzten. Ah, genau, die Frage, wo findet man dich am meisten in Social Media? Wo treibst du dich am meisten rum im Netz gerade?
Am aktivsten und am stärksten ist der Austausch bei Instagram. Und auch auf dem Blog, beziehungsweise dort dann über die E-Mail-Adresse. Da finden mich auch die meisten Eltern. Also ich muss sagen, durch die Bücher habe ich auch einen regen Austausch mit betroffenen Eltern oder auch Angehörigen, die mich fragen, hey, was können wir tun? Im Freundeskreis ist gerade was passiert. Und ja, genau, aber am stärksten eben, glaube ich, wo man dann alle anderen Kanäle findet, ist Instagram als Familie Berlin.
Packen wir alles in die Shownotes. Danke dafür. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen durftest?
Das ist eine gute Frage. Mir fehlt gerade das Wort. Nicht Sicherheit, also ich habe mich stets sicher gefühlt als Kind, sondern eher so Selbstsicherheit, meiner selbst sicher zu sein, was ich kann oder was ich auch nicht kann. Ja.
Das Selbstsicherheit.
Musste ich und muss ich auch immer lernen.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Dass sie stets und immer für mich da waren und sind.
Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, was wären das?
Es ist okay, wenn man manchmal alles vollkommen kacke findet. Das macht einen nicht zu schlechterer Mutter oder Vater. Man darf das einfach mal auch blöd finden, was gerade läuft. Es ist egal, wie die Wohnung aussieht. Wenn du eine Pause brauchst, nimm sie dir. Die Waschmaschine und Co., die rennen nicht weg und es ist nicht wichtig. Deine eigene Kraft ist es aber. Und such dir ein kleines Netzwerk. Es muss nicht sein, dass man sich da aktiv unterstützt, wenn es über Distanz ist, aber einfach, dass man sich austauschen kann und einfach mal schreiben kann, hey, das war heute super, ich habe mein Kind zum Schlafen gekriegt oder heute, das war doof und die anderen, ja, kennen wir. Klopft dir auf die Schulter.
Also, es ist okay, wenn es doof ist.
Genau.
Deine Kraft ist wichtiger als der Wäscheberg.
Genau.
Und such dir dein Dorf.
Genau.
Bella, vielen, vielen Dank.
Immer gerne.
Ich weiß, das ist kein leichtes Thema für manche Menschen, aber chronisch kranke Kinder, chronische Krankheiten auch bei Kindern gehören zum Leben dazu. Auch wenn wir sie nicht sehen, sie sind da. Gerade jetzt in der Pandemie gibt es viele Eltern, viele Familien, die sich abschotten, die sogenannten vergessenen Kinder. Wir kennen eine Familie, die haben sich zurückgezogen auf ärztlichen Rat, keinen Kontakt, wenig Kontakt zur Außenwelt, die das Kind sehr schützen aus medizinischen Gründen. Leider ist es oft noch so, auch ohne Pandemie, dass in unserer Gesellschaft Menschen mit Behinderung, mit chronischen Krankheiten nicht mitgedacht werden. Und deswegen ist es mir auch so ein Anliegen, dass wir Raum schaffen für dieses Thema. Sei es hier im Podcast, sei es auch in der Kita, in der Tagespflege, wo zum Beispiel ein Buch wie das Bilderbuch für Kinder ab 3, Ida und der Berg im Funkelwald, einfach zur Verfügung steht und Kinder schon einen kindgerechten Einstieg bekommen. Genauso lege ich dir, wenn das irgendwie Thema in deinem Bekanntenkreis ist, chronische Krankheit, lege ich dir das Buch Mein chronisch krankes Kind ans Herzen. Das ist nicht nur was für Betroffene, sondern auch wirklich für das erweiterte Umfeld. Und jetzt nochmal sorry, dass diese Folge so spät erscheint. Es ist Ende der Woche, ich weiß, aber die Woche war unglaublich voll. Es passiert gerade bei mir sehr viel und es gibt viel zu tun. Zum Beispiel startet nächstes Jahr eine Ausbildung, eine Coaching-Ausbildung, eine Elterncoach-Ausbildung. Wir zeigen dir ein Jahr lang, wie du Eltern begleiten kannst, beziehungsorientiert und achtsamkeitsbasiert. Wenn dich das interessiert, schreib mich an. Es gibt bald Infos auch auf meiner Webseite dazu, nur jetzt schon mal so als kleiner Teaser und als Erklärung, was ich eigentlich die ganze Zeit tue. Jetzt möchte ich dir Danke sagen, danke, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir einfach, dass dir die Verbindung mit deinem Kind so am Herzen liegt. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute und bis bald.